Es ist schwer, eine Antwort zu finden auf die Frage, wie groß Gott bist du eigentlich? Unermesslich. Schwer zu beschreiben, uns fehlen die Worte dafür. Es wäre schön, wenn ihr einmal das Bild einblendet, dann könnt ihr die Predigt ganz gut mitverfolgen. Ein Fest für Gott, das ist das Erntedankfest und ich möchte uns gerne aus 5. Mose lesen, ab Kapitel 16, Vers 13 bis 17. Warum feiern wir Gott? Die Frage stelle ich mir mit euch zusammen und wir finden die Antwort aus der Bibel. Es ist eine Anweisung Gottes. Du sollst fröhlich und dankbar sein. Und es ist tatsächlich so, dass Gott uns auch heute herausfordert, sei fröhlich, sei dankbar. Vielleicht fühlst du dich nicht so, aber die Aufforderung gilt trotzdem. Und der zweite Gedanke, erinnere dich an Gott. Und es ist mir so wichtig zu erkennen, wenn wir über Gott sprechen, Gott ist nicht nur der, die Welt gemacht hat. Gott ist derjenige, der mich liebt, der in meinem Alltag an meiner Seite steht, der da ist. Wenn ich Not habe, wenn ich zu Gott bete, dann weiß ich, dass Jesus da ist. Wie oft hat Jesus mir geholfen? Wie oft merke ich, dass er einfach vor Ort ist? Es ist nicht nur ein Gott, der irgendwie weit weg ist. Es ist ein Gott, der mir nahe ist. Und wenn du das erlebst, dann kommt automatisch Dankbarkeit in dein Leben. Wenn Menschen sehr undankbar sind und auch gerade Christen, behaupte ich, dass sie die Nähe zu Gott einfach gar nicht mehr haben oder den Fokus auf Gott verloren haben. Denn wenn du merkst, dass er da ist, dass er dir Tag für Tag hilft, wie kann es anders sein als Dankbarkeit, dass Dankbarkeit in dir hochkommt? Ich möchte gerne das Wort lesen und das ist das, was wirklich zählt. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn ihr nochmal für die Schriftlesung nochmal aufsteht und dann lese ich uns den Text aus der Bibel. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kelter eingesammelt hast. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinen Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird, denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. 3-mal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird, am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Setzt euch bitte. Einige Worte zum Thema Dankbarkeit. Wie entsteht Dankbarkeit? Dankbarkeit ist ein positives Gefühl, das entsteht, wenn wir andere Personen oder äußere Umstände als Quelle unseres Glücks anerkennen oder die guten Dinge in unserem Leben wertschätzen. Dir passiert etwas Gutes, jemand tut etwas Gutes für dich und es kommt so etwas hoch wie Dankbarkeit und Wertschätzung. Und ganz wichtig dabei ist immer wieder zu erkennen, was ist eigentlich die Quelle meiner Freude gerade eben, wem habe ich das Ganze zu verdanken? Wer ist das? Wir haben demnächst Geburtstage in unserer Familie und unsere Kinder, die sind da so frei, die haben mir dann über WhatsApp schön so ein mit Link zugeordnet, so eine Wishlist, so eine Wunschliste geschickt und die Quelle des Dankes wird am Ende sein, ich hoffe, die Eltern. Ich hoffe, dass sie das nicht vergessen. Mir geht es oft so in Bezug zu Gott, dass wir ganz oft vergessen, woher denn das Gute wirklich kommt. Es ist Gott, der dahinter steht. Und das vergessen wir oft, weil vieles so selbstverständlich wird. Wir saßen gestern mit meiner Frau zusammen, haben geplaudert, haben alles das gesehen, unser Haus, alles, was dazugehört, haben über unsere Familie gesprochen, über unsere Kinder gesprochen. Wir haben festgestellt, dass wir sehr, sehr dankbar und zufrieden sind. Aber was war denn die Quelle unseres Glücks? Mit unter anderem habe ich gesagt, ich habe so viel gearbeitet in meinen letzten Jahren. Aber das war nicht die Quelle des Glücks. Es war sehr wohl Fleiß und Leistung und alles, was dazugehört im Leben. Aber die Quelle unseres Glücks ist Gott gewesen. Er hat Gelingen geschenkt, er hat gesegnet. Und dass wir gesund sind, haben wir ihm zu verdanken. Dass wir Lebenszeit haben, haben wir ihm zu verdanken. Niemanden sonst. Wir leben aus der Hand Gottes. Und wenn er seine Hand öffnet für uns, empfangen wir Segen. Und wenn Gott seine Hand schließt, glaubt mir, dann werdet ihr es merken. Dann sieht es anders aus. In 1. Thessalonicher 5, 18 heißt es, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Eine absolute Aufforderung. Und ich möchte dir eine ganz persönliche Frage stellen. Wann warst du das letzte Mal absolut dankbar Gott gegenüber? Wann war das? Wann warst du das letzte Mal tief ergriffen von Gott, dass du ihn angebetet hast? Wann war das? Ich habe letztens einen Dialog, natürlich amerikanisch angehaucht. Ihr kennt das, ihr kennt diese Eheversprechen der Amerikaner und es ist immer sehr schön ausgeschmückt. Ich finde, ich halte nicht sehr viel von zu heftigen Versprechen. Ich hole dir die Sterne vom Himmel und so weiter. Die Ehe findet auf der Erde statt und so. Das ist mir alles zu heftig versprochen, zu heftig ausgeschmückt. Aber es gab einen Dialog. Ein Ehepaar hat sich das Ja gegeben und so spricht Mann und Frau miteinander. Und ich musste unmittelbar danach auch an Gott denken. Folgender Dialog. Die Frau fragt den Mann, was ist in deinem Leben das Allerwichtigste? Er antwortet, das bist du. Wo möchtest du lieber sein? Seine Antwort, nirgends, bei dir. Und wann wirst du mich verlassen? Der sagt, niemals. Sehr romantisch, sehr schön. Ich glaube auch, dass Ehepaare genau das empfinden. Das ist auch kein Stück übertrieben oder gelogen. Aber ich habe mir die gleichen Fragen gestellt und dachte, das trifft auch so gut in meiner Beziehung zu Gott zu. Gott stellt dir die Frage, was ist in deinem Leben das Allerwichtigste? Du antwortest, Gott, das bist du. Gott fragt dich, wo möchtest du lieber sein? Gott eigentlich immer bei dir. Und wann wirst du mich verlassen? Fragt Gott. Du sagst, niemals. Niemals. Das ist eigentlich das, was einen Christen auszeichnet. Eine Liebesbeziehung zu einem Gott, der sieht, der hört und der gegenwärtig in deinem Leben aktiv ist. Das ist Gott. Ich kann mich sehr gut erinnern, wo eines unserer Kinder geboren war, wie unfassbar dankbar ich war, dass das endlich alles geklappt hatte. Das erste Kind war nicht ganz einfach, das war eine lange Prozedur. Wir hatten gute Hebammen bei beiden Kindern und die Hebamme bei unserem Sohn, ich weiß noch, sie hatte Nachtschicht, das ging alles so lange kompliziert. Und die Nachtschicht war schon fast zu Ende und meine Frau war gerade schon kurz vor der Geburt, also meine Frau nicht, aber das Kind war kurz vor der Geburt und ich weiß noch, wie sie sagte, Feierabend oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Wir kriegen das Kind, ich bringe das Kind jetzt mit zur Welt. Und sie hat länger gemacht, in die Frühschicht hinein und das Kind kam. Ich weiß noch, wie unfassbar dankbar ich für diese nette Frau war. Sie war so angenehm. Ich weiß, dass ich das alles Gott zu verdanken habe, aber ich war so dankbar. Und am liebsten hätte ich sie mit Geld überschüttet. Aber da kam so viel Dankbarkeit gegenüber Menschen über. Und schaut mal, wie soll das eigentlich in der Beziehung zu Gott sein? Diese Dankbarkeit Gott gegenüber sollte immer wieder in uns hochkommen. Und dann ist nicht die Frage, Herr, was soll ich geben oder wie viel soll ich geben? Dann sagt man schon, Gott, ich gebe dir alles. Alles, was ich kann. Denn alles, was ich habe, habe ich von dir bekommen. Was verändert Dankbarkeit, so las ich in einem Artikel, Psychologen und verschiedene Studien haben herausgefunden, dass angewandte Dankbarkeit das Wohlbefinden des Menschen stärkt, so wie auch die Freude und den Optimismus. Es senkt sogar, und das ist wichtig, den Aggressionslevel. Wenn jemand nicht dankbar ist, die sind immer auf Krawall aus. Das merkt man auch bei der Arbeit. Immer auf Spannung. Es tut einem schon fast leid, von der Seite das zu erleben. Dankbarkeit löst in uns wirklich Freude aus, Optimismus, auch positives Denken. Und nicht alles ist schlecht, was auf uns zukommt. Nein, es gibt Hoffnung für unser Leben und unser Alltag. Francis Bacon, ein Philosoph des 17. Jahrhunderts, sagte Folgendes: Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und wie sollten Kinder Gottes sein? Glücklich und dankbar. Er erklärt sich von selbst. In Psalm 136, Vers 1 heißt es: Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Ich finde es ganz interessant, dass die ersten Christen, wo sie das Abendmahl gehalten haben im ersten Jahrhundert, so wissen, kennen wir die Bezeichnung des Abendmahls Eucharistia genannt. Danksagung, wortwörtlich. Das ist das, was einen Christen auszeichnet. Er ist Gott so dankbar, dass seine Freude über ihn im Laufe seines Lebens immer mehr zunimmt. Wir haben den Text gelesen, dass die Israeliten, sie feiern nicht nur mal eben so einen Gottesdienst wie wir. Da wird gegessen, dann räumen wir auf und alle fahren glücklich nach Hause, so soll es sein. Aber die feiern einfach über eine Woche lang. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe schnell festgestellt, dass ich nicht so der Feiertyp bin. Wir waren mit meinen Freunden unterwegs, wir waren Jugendliche und ich merke, die hören laute Musik, die haben Spaß und die gehen so richtig ab. Und ich merke in meinem Wesen, ich kann sowas nicht. Das bedeutet nicht, dass ich nicht glücklich bin. Ich habe auch Feierlaune, aber das ist eher sehr dezent, wenn das rüberkommt. Und ich behaupte, sogar meine Kinder oder meine Frau merken das, wenn ich auch mal gut drauf bin. Aber es ist nicht so dieses total Ausgefallene. Aber beim Volk Israel ist das schon anders. Die können richtig feiern. Und wisst ihr warum? Weil Gott diese Feste angeordnet hat. 7 Feste sollen die Israeliten feiern, 7 große Feste. Überlegt mal, ein Jahr geteilt durch 7 Feste, die feiern fast nur noch. Versteht ihr? Da kommt richtig was auf. Die feiern eine Woche lang. Das ist nicht mal eben so, ja. Und das ist so interessant. Und ich habe gelesen, gerade das Laubhüttenfest, es sind ja noch nicht alle Israeliten in Israel angekommen. Manche sind in Paris, sie sind verteilt in unterschiedlichen Ländern. Und beim Laubhüttenfest, das ist unser Erntedankfest heute, da bauen die sich tatsächlich so Laubhütten und leben da drin. Der Hauptteil des Alltages wird in diesen Laubhütten verbracht, ganz bewusst, so wie Gott es angeordnet hat. Das ist fantastisch. Auch in Israel, wenn ihr jetzt da hinfahren würdet und einmal mitmachen würdet, da hat sogar der Präsident hat eine riesen aufgebaute Laubhütte und hat auch direkten Kontakt zu den Bürgern. Hochinteressant, was da passiert. Und im Mittelpunkt sollte wer stehen? Gott. Und das ist natürlich so ein bisschen schade, was da in Israel momentan noch passiert. Sie erkennen Jesus Christus noch nicht alle an. Und das ist ein Problem. Wir könnten ja theoretisch sagen, wir haben das verstanden, Gott, wir sollen Feste feiern. Wir finden das auch gut, wir feiern vielleicht auch gerne, passt vielleicht sogar zu unserer Kultur oder unserer Art, wie auch immer. Und jetzt könnten wir sagen, wir machen Gott Feste, wir erinnern uns an ihn und dann ist alles erledigt. Gott ist zufrieden, wir sind zufrieden, wir haben schöne Feiern gehabt und fertig. Das funktioniert so leider nicht. Denn die Israeliten haben das oft genug ausprobiert. Im Prophet Amos, der Jahrhunderte nach diesem Text, den wir gelesen haben, gelebt hat, heißt es folgendermaßen: Und Gott spricht zu Amos, dem Propheten, und sagt: Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Es wurde sehr viel geopfert, deswegen auch dieser Aspekt des Geruchs. Ich mag es nicht, sagt Gott. Wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speiseopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Wir merken, oh okay, ist ein bisschen komplizierter. Also nur feiern und Gott kurz mal danken und so, das ist eine Sache, aber das stellt Gott gar nicht zufrieden. Was hat nicht gepasst? Gott, was ist denn da los? Wir haben doch genau das gemacht, was du angeordnet hast in 3. Mose, in 5. Mose, wie wir es gerade gelesen haben. Und im Vers davor sagt Gott: Ihr wandelt das Recht mit Wermut und stoßt die Gerechtigkeit zu Boden. Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Dann wird der Herr, der Gott der Herrscharen, so mit euch sein, wie er immer sagt. Also, nur mal angenommen, meine Kinder machen ein Fest für mich. Wir machen ein großes Fest. Wir hatten es tatsächlich überlegt, zum 40. Mal zu machen. Und weil ich nicht so ein krasser Feiertyp bin und wir das Ganze mal durchgegangen sind und wir haben mal aufgezählt mit meiner Frau, welche Menschen mögen wir, welche Menschen stehen uns nahe und welche Menschen lieben wir wirklich? Und wir dachten, wir kommen mit einer recht überschaubaren Gruppe klar, aber am Ende war es die halbe Gemeinde oder fast die ganze Gemeinde und wir haben festgestellt, diese Feier, die wird so groß und dann geht es um unseren Geburtstag, das alles will ich nicht, ich will da nicht in den Mittelpunkt hinein, auf gar keinen Fall. Und so war es auch so, dass wir uns dagegen entschieden, so eine Riesenfeier zu machen. Nur mal angenommen, meine Kinder oder meine Familie richtet für mich einen Geburtstag aus. Aber unser Verhältnis ist so schlecht. Meine Kinder wollen eigentlich gar nicht mehr mit mir reden. Eigentlich streiten wir nur noch im Alltag. Und selbst meine Frau, die Beziehung läuft fast so gut wie bei Hiob und seiner ersten Frau. Naja. Und sie würden ein Fest machen. Wird es mich glücklich machen? Wie tief würde ich das packen? Denn die Beziehung, die Verhältnisse, sie sind zerrüttet. Was würde mir das Fest bedeuten? Und ihr gebt mir recht. Ihr würdet sagen, hey, ordnet erstmal eure Beziehung, dass da wieder Liebe entsteht und dann feiert. Ja, so nach außen hin tun Menschen ganz oft, und das erlebe ich auch in Ehen immer wieder, ist alles so perfekt, alles so harmonisch und gut. Aber in Wahrheit ist gar nichts gut. Und so ist das auch mit den Festen für Gott. Es gefällt Gott, wenn die Beziehung zu ihm da ist. Wenn du das tust, was er sagt. Wenn du gehorsam bist, dann freut er sich über dieses Fest. Aber wenn wir von ihm abweichen und die Beziehung nicht korrekt ist oder nicht okay ist, dann hat er auch keinen Gefallen an so einem Fest. Wir lesen nochmal Vers 14. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Was mir hier aufgefallen ist, du sollst fröhlich sein und alle drumherum, die dazugehören, die irgendwie in der Stadt sind, in den Toren, alle sollen glücklich sein. Und bei dieser Aufzählung fehlt mir eine Person. Ist euch das aufgefallen? Wer fehlt? Du, dein Sohn, deine Tochter. Es fehlt jemand. Die Ehefrau. Vielleicht ist es so geschildert, dass die Frau und der Mann sowieso eins sind. Es ist ein Fleisch. Aber das ist mir aufgefallen. Die Magd ist eine Angestellte. Sie fehlt, als ob. Aber was der Vers sagt, alle sollen feiern. Und das machen die Israeliten tatsächlich so. Du kannst als deutscher Bürger nach Israel fliegen. Die werden dich sehr herzlich bei diesem Fest aufnehmen, empfangen. Du darfst überall dabei sein. Und du bist tatsächlich eingeladen, dieses Fest zu feiern, wo Gott in der Mitte positioniert ist. Alle sind eingeladen. Und wir haben die Anforderung, wir sollen feiern. 7 Tage lang. Es beginnt übrigens am ersten Tag mit einer Festversammlung. Es ist ganz spannend, ähnlich wie, ich weiß nicht, ob es wie ein Gottesdienst ist, es ist aber so eine wirkliche Festversammlung. Der erste Tag ist ein Feiertag, da wird auch nicht gearbeitet. Die nächsten Tage der ganzen Feier, da haben die Kinder schulfrei, was echt super ist. Es ist überall wirklich Feststimmung und es wird sehr gemindert gearbeitet. Nur wenn es wirklich sein muss, dann wird noch so halbtags gearbeitet. Und der letzte Tag, der 8. Tag, ist dann auch nochmal eine Festversammlung und das ist auch ein absoluter Feiertag. Warum wird gefeiert? In Vers 13 heißt es, das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kelter eingesammelt hast. Es wird gefeiert, weil die Israeliten sich zum einen an die Wanderschaft durch die Wüste erinnern und es wird gefeiert, weil die Ernte eingefahren wurde. Der Ertrag der Tenne, die Tenne ist eine Fläche, auf der das Getreide gedroschen wurde. Hier wurde auch durch Windsichten die Spreu vom Getreide getrennt. Die Tenne kann sich in einer Scheune oder im Freien befinden. Ganz oft war sie gemacht aus Lehm, aus gestampftem Lehm, manchmal aber auch aus Beton und Holz. Ja, da wird Spreu von Weizen getrennt, das wird draußen meistens gemacht, manchmal auch in der Scheune. Und die haben letzten Endes die Ernte eingefahren, so war es früher. Das war so das Fest, Ernte, wir empfangen das, was Gott uns gegeben hat. Die Kelter ist eine Presse zur Gewinnung von Traubensaft und Obstsäften. Heute haben wir Pressen, die sehr gut arbeiten, wo man rein hygienisch kaum was auszusetzen hat. Damals, glaube ich, wurde es auch oft, die Füße wurden gewaschen und dann wurden die Trauben zerstampft. Das war damals die Presse und das war auch okay. Die haben alle überlebt, also zumindest weitergelebt, sind nicht gestorben davon. Es gibt guten Grund, die Feste zu feiern. In Vers 15 heißt es, an dem Ort, den der Herr erwählt hat, denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und jedem Werk deiner Hände, darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Was wird Gott machen? Was macht er? Er wird dich segnen, den Ertrag deiner Hände. Und das tut Gott seit sehr, sehr langem, dass er einfach Segen schenkt. Für uns oft alltäglich, selbstverständlich. Schaut mal, ich habe letztens noch drüber nachgedacht. Wenn unser Gehalt nicht überwiesen werden würde, wie lange könntet ihr eure Familie noch versorgen? Nur mal angenommen, die Tausende von Euros oder Hunderte, wie auch immer das aussieht, sie würden einfach 3 bis 6 Monate würde der Arbeitgeber sein Gehalt nicht überweisen. Auch das Kindergeld würde nicht überwiesen werden vom Staat. Wie lange würdet ihr überleben? Und wir merken, ich weiß nicht, vielleicht bist du vermögend, vielleicht hältst du ein halbes Jahr durch. Aber ihr merkt, das wäre ganz schnell, wäre die Feier vorbei. Wir sind so abhängig davon, dass Gott Segen schenkt, dass wir empfangen. Und Gott sagt, ja, ich werde dich segnen. Ich mache das. Es gibt 3 Wallfahrtsfeste und eines davon ist das Laubhüttenfest. Hier heißt es in den Vers 16, dass die Männer müssen alle an einem Ort, den Gott bestimmt hat, da müssen sie hin und dort wird das Fest gefeiert. Deswegen ist auch Jerusalem komplett überlaufen zu dieser Zeit, wenn sie die Feste feiern. Alles, was männlich ist, männlich, die haben die Hauptverantwortung in der Familie, die sind verantwortlich laut dem Bild Gottes, laut der Aufgaben oder Positionierung Gottes der Familie. Alles, was die Verantwortung trägt, muss nach Jerusalem und sie müssen dort gemeinsam das Fest feiern. Das ist ein Wallfahrtsfest, ganz interessant. Zum einen das Fest der ungesäuerten Brote, so wie heißt es hier, das ist das Passah. Ich kann mir gut vorstellen, ich habe letztens nochmal über Mose und der Auszug aus Ägypten nachgedacht. Es muss so heftig für die erste Generation gewesen sein, wo die ganzen Plagen da waren und wo die ganzen Kinder, die Erstgeburt, gestorben ist. Und wenn die erste Generation, das Passah gefeiert haben, ich kann mir gut vorstellen, wie unfassbar Dankbarkeit in ihren Herzen aufgekommen ist, weil sie wussten ganz genau, das Lamm, das geschlachtet worden ist, das Blut, das wir an den Pfosten geschmiert haben beim Eingang des Hauses, das hat dafür gesorgt und die Güte Gottes, dass unsere Kinder am Leben geblieben sind. Es war so tief ergreifend, der Schmerz in Ägypten war so unfassbar und sie haben dieses Fest gefeiert und es war wirklich ein Grund zum Feiern. Denn die Sklaverei, die Härte in Ägypten war so hart, dass Gott das Schreien dieser Not des Volkes gehört hat. Stellt euch mal vor, euch geht es so schlecht, dass wir alle als Gemeinde anfangen zu Gott zu schreien und Gott sagt, ich höre euch. Der Schmerz war so groß und das Fest hat so eine große Bedeutung. Und dann heißt es hier das Fest der Wochen. Das ist das Pfingstfest. Das ist 50 Tage nach dem Passah. Die zeitliche Abfolge ist hier sehr, sehr interessant. Also 7 Wochen plus einen Tag nach dem Passahfest wird dieses Pfingstfest gefeiert. Das Wochenfest bildet den Abschluss der Frühlingsfeste und der Erstlingsfrüchte. Die haben im Prinzip 2 Feste. Wenn es mit der Saat und Ernte die ersten Früchte und die letzten Früchte, wenn die eingetragen werden. Laubhüttenfest ist dann, wenn die letzte Frucht eingebracht wird. Und die Erstlingsfrucht ist, wenn es eigentlich losgeht. Die 10 Gebote stehen bei diesem Wochenfest im Mittelpunkt der Tora-Lesung. Sie werden unter Begleitung einer besonderen Melodie vorgelesen. Und während sie vorgelesen werden, steht die ganze Gemeinde. Auch ganz interessant. Die ganze Gemeinde steht. Und dann wird aus der Tora gelesen und die 10 Gebote. Die zeitliche Abfolge, wie ich das schon sagte, ist hier wirklich interessant. Beim Passah erinnern wir uns heute, wir erinnern uns an das Erlösungswerk Jesu Christi. Wir erinnern uns daran, dass das Lamm Gottes für unsere Sünden gestorben ist und wir somit den Zugang zu Gott haben und dass wir das ewige Leben besitzen. Und Pfingsten, es ist so interessant, einfach 50 Tage später, da beginnt die erste Frucht geht auf. Wir erinnern uns an Pfingsten, an was? An die Sendung des Heiligen Geistes. Da kam der Heilige Geist, hat die Jünger erfüllt und es entstand Frucht in ihrem Leben. Ich fand das einfach nur sehr, sehr interessant, wie das gemacht ist. Ich möchte gerne auf diesen Vers 17 eingehen. Hier heißt es, wenn die alle zu diesem Fest gekommen sind, dort heißt diese Aufforderung, heißt es folgend: Jeder dem soll geben, was er gegeben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Was kannst du Gott geben? Herr Gott, was kann ich dir eigentlich geben? Wir sind da oft sehr ideenlos. Wir sind da auch sehr geizig und sparsam mit dieser Frage. Denn wenn wir geben, bedeutet das, dass von unserem Vermögen wird gekürzt oder von unserer Zeit wird gekürzt oder meine Fähigkeiten werden beanschlagt von anderen. Was kannst du Gott geben? Und hier sagt Gott, je nachdem, was du bekommen hast. Wie viel hast du bekommen? Ich stelle manchmal fest, Gott, du hast mir sehr viel gegeben, aber ich wünschte mir, dass ich noch so ein paar Sachen könnte. Könnte ich sehr gut für meinen Dienst in der Gemeinde gebrauchen. Ich habe so ein paar Defizite, die könnte Gott auch sehr gut ausbügeln. Das hat er noch nicht gemacht. Manche Defizite sind geblieben. An manchen Dingen, glaube ich, arbeitet er immer noch dran, aber je nachdem, wie viel Gott dir gegeben hat. Und so bist du verantwortlich vor Gott und darfst zurückgeben. Das Volk kam mit den Händen voll, wenn sie zu diesem Fest kamen. Was habt ihr heute gebracht? Was war los? Kuchen wahrscheinlich oder so. Ja, die Frauen arbeiten da in der Küche und machen uns das Essen. Aber stellt euch mal vor, alle haben irgendwas in der Hand gehabt und die haben das Gott gebracht. Und wir sind heute herausgefordert, eine andere Zeit. Natürlich opfern wir keine Tiere, aber wir dürfen Gott auch etwas bringen. Was gibst du Gott? Das ist sehr herausfordernd. Es liegt an dir, wie viel du Gott zurückgibst. Und es liegt auch an dir, wie viel Dankbarkeit und Liebe du gegenüber Gott hast. Und ich behaupte, dass das Maß deiner Gaben ausdrückt, wie sehr du Gott lieb hast oder nicht. Ich möchte die Parallelstelle zu unserem Text aus 3. Mose einen Auszug lesen und dann schließe ich auch die Predigt. Und das passt sehr gut zu dem zweiten Punkt, erinnere dich an Gott. Vers 42 und 43 aus 3. Mose 23. Dort heißt es, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und Mose verkündigte den Kindern Israel die Feste des Herrn. Also, zwei Gedanken. Haltet die Feste, feiert mich, sagt Gott, damit ihr und eure Kinder nicht vergesst, was ich getan habe. Das ist der Grund. Und das ist auch der Grund, warum wir heute immer noch feiern. Wir dürfen nicht vergessen, was Gott getan hat. Das ist wichtig auch für die nächste Generation. Das ist so klasse mit den Kindern, dass sie alle dabei sind. Ich glaube, Jakob heißt du, ne? Du hast das nicht gesehen. Eines der Kinder hat hinter dir dirigiert. Hast du es gemerkt? Also das war so begeistert dabei. Wir haben alle gelacht. Das war wirklich schön. Hat wirklich nachgemacht. War ein bisschen außerhalb des Taktes. Aber es ist wichtig, dass die Kinder von uns erfahren und lernen, wer Gott ist. Und dass sie auch von uns lernen. Und das ist wirklich sehr wichtig, dass sie lernen, man kann Gott wahrhaftig lieben. Und das sehe ich an meinen Eltern. Das sehe ich in ihrem Alltag. Und ich sehe, wie tief erfüllt sie von Gottes Liebe sind und wie aufrichtig dankbar meine Eltern sind. Das zeigen wir denen vor. Und wenn nicht, dann geht die Saat auch nicht auf. Macht euch nichts vor. Manche Eltern wollen gläubige, perfekte Kinder, aber sie vergessen ganz oft die Herausforderung in der Kindererziehung ist, dass wir Vorbilder sind, dass wir es ihnen vormachen. Wie soll mein Sohn wissen, wie sich ein guter Ehemann verhält, wenn er es nicht an seinen Vater sieht? Wie soll er wissen, wie man die Familie richtig versorgt, wenn es der Vater nicht tut? Wie soll meine Tochter wissen, wie sich eine gute Frau aufführt und was die Aufgabe einer Mutter oder einer Ehefrau ist, wenn sie das nicht an meiner Frau sieht? Das ist ganz wichtig. Und hier sagt Gott, die Feste feiert ihr, damit eure Nachkommen mich nicht vergessen. Das ist so wichtig, dass wir das machen. Und zum anderen, und das ist mir so auch sehr wichtig, hier heißt es, ich, der Herr, bin euer Gott. Ich bin dein Gott. Und damit möchte ich auch gerne schließen. Ist der Herr dein Gott? Und wenn ja, das ist herausragend. Wenn Gott wirklich, wenn der Herr, unser, wenn er dein Gott ist, hast du Grund, absolut glücklich zu sein. Und ich möchte uns herausfordern, auf Gott zu schauen und zu erkennen, was er in unserem Leben tut. Und wenn wir das sehen, dann sehen wir den Segen, den er gibt, und dann entsteht automatisch Fröhlichkeit und Dankbarkeit. Stell Gott in deinen Mittelpunkt. Er wird gefeiert, ihm gebührt die Ehre. So soll es sein. Amen. Wenn ihr ein Dankgebet sprechen wollt, dürft ihr es gerne. Ich schließe die Gebetsgemeinschaft ab. Lieber Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar. Und ich kann das nicht für jeden Einzelnen sagen, aber für vielen Menschen bist du der Gott. Und du bist es, der uns führt, der uns tagtäglich versorgt. Du bist es, der den Segen gibt. Und dafür sind wir wirklich dankbar. Heute wollen wir dir sagen, dass wir es sehr wertschätzen, dass du uns nahe bist, dass du unsere Gebete hörst, dass du uns ganz oft aus der Not hilfst. Das alles hat was mit deiner Güte, mit deiner Liebe zu tun. Heute wollen wir dich in den Mittelpunkt stellen und wollen dir gemeinsam die Ehre geben. Gelobt seist du, Herr Jesus Christus, die Ehre gebührt dir. Amen.